Was bedeutet für euch Leben? Erstmal so ganz diesseitig, nicht jenseitig. Ich habe es nicht verstanden.
Ich habe die Frage noch wiederholt. Leben.
Ach so, ja, was bedeutet für euch zu leben? Leben. Ja?
Die Gegenwart genießen kann ohne Angst vor der Zukunft.
Gegenwart genießen ohne Angst vor der Zukunft. Das ist wunderbar, ja. Matti Fatzer? Achso, ich sehe gar nicht, wer es ist. Ah, Tamuda. Inneren Frieden zu haben, ja. Sich um jemanden zu sorgen. Günther? Geliebt zu werden. Ja, mal nach oben gucken, nicht, dass ich jemanden übersehe. Mal so ganz profan. Dazu gehört auch Essen und Trinken. Dazu gehört es für mich auch, Freunde zu haben. Dazu gehört es auch, Anerkennung zu bekommen. Dazu gehört es vielleicht auch, sich um jemanden zu sorgen, eine Familie zu haben. Was ist Leben? Kennt ihr Menschen, die auf der Suche nach dem Leben sind? Wie kann sich diese Suche nach dem Leben äußern? Wie sieht sie aus? Kann es sein, dass man auf der Suche nach dem Leben sich dem Tod und der Sünde anvertraut? Warum sündigen wir? Was ist so verlockend an der Sünde? Wir können einmal der Reihe nach die Gebote durchgehen. Wir kennen alle die Gebote in 2. Mose Kapitel 20, 1 bis 17. Jetzt brauche ich mal meine Bibel. Dann redete Gott, er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Über tausende von Generationen werden auch ihre Nachkommen meine Liebe erfahren. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich, darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange leben in dem Land, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Ja, die Gebote stehen da. Und trotzdem werden sie immer wieder überschritten. Warum betet man fremde Götter an? Warum baut und malt man sich Bilder und betet diese an? Warum missbrauchen wir den Namen Gottes? Warum bricht man den Sabbat? Warum schiebt man die alten Eltern weit weg? Warum tötet man? Warum bricht man die Ehe? Warum stiehlt man? Warum verleumdet und lügt man? Und warum möchte man das haben, was der andere hat? Man bricht doch die Gebote nicht, weil man sich auf die Strafen freut. Man bricht sie auch nicht, wenn man Nachteile erwarten muss. Man verspricht sich doch etwas davon. Jede Übertretung hat doch nur den einen Sinn, das eigene Leben zu verbessern, zu verlängern, zu verschönern, zu vereinfachen, zu erfüllen, kurz mehr Leben zu verschaffen. In der Esoterikwelle werden Naturphänomene beschworen. Okkultismus und Satansverehrung finden immer mehr Anhänger. Zum zweiten Gebot, die Bilderverehrung ist so aktuell wie nie zuvor. Einer meiner ehemaligen Schüler hat immer ein bestimmtes Heiligenbildchen dabei. Das hat er sich an einer Kette um den Hals gehängt, damit er im Fall eines plötzlichen Todes auch ohne vorherige Beichte nicht so lang im Fegefeuer schmoren muss. Und er nahm das sehr ernst und nicht nur er. Zum dritten Gebot. Alles Unglück wird Gott in die Schuhe geschoben, um ihn dann verleugnen zu können. In seinem Namen wurden und werden Kriege geführt und Gräueltaten begangen. Und der Sabbat, der klaut einem die Zeit und ist hinderlich beim Geldverdienen. Was die Eltern betrifft, ich habe es während meines Praktikums im Seniorenstift erlebt, dass alte Menschen von ihren Kindern abgeschoben und vergessen wurden. Ich hatte zum Beispiel einen älteren Herrn zu betreuen, der seinen Kindern das Haus überlassen hat. Diese haben ihn dann ins Altersheim gebracht und er bekam zum Geburtstag und zu Weihnachten per Fleurop einen Blumenstrauß. Obwohl die Kinder in derselben Stadt wohnten, und Detmold ist nicht sehr groß. Du sollst nicht töten. Es wurden und werden so viele Menschen getötet durch Menschen. Und in Gedanken stellen selbst fromme Menschen sich manchmal die Welt ohne diesen oder jenen Menschen weitaus angenehmer vor. Du sollst nicht Ehe brechen. Es gibt einschlägige Inserate, die für den gepflegten Seitensprung werben, ganz in ihrer Nähe. Eine Geliebte oder einen Geliebten zu haben, ist mittlerweile gesellschaftsfähig. Die Ehe als lebenslange Einrichtung wird als überholt propagiert. Man spricht von serieller Monogamie als einem durchaus richtigen Lebensmodell. Dabei vergisst man gerne, dass man sich selber immer mitnimmt. Und wenn man nicht an sich selbst arbeitet, sondern immer dem Partner die Schuld zuweist, wird man nie glücklich werden. Und es ist schon eine verkehrte Welt, in der Diebe, die erwischt werden, sich als Opfer fühlen. Da gab es mal eine Umfrage, wer ist schon mal Opfer gewesen? Da haben sich auch zwei Kinder gemeldet, die gesagt haben, ja, wir sind Opfer gewesen, wir sind beim Clown erwischt worden. Also das, da ist kein Sinn für das Richtige vorhanden. Und was jetzt das falsche Zeugnis betrifft, um jemanden zugrunde zu richten, genügt es schon, üble Gerüchte in Umlauf zu setzen. Die Richtigstellung glaubt dann sowieso niemand mehr. Ihren Höhepunkt hat diese Form in den diktatorischen Führungen, wie wir alle aus der Geschichte wissen. Und wie oft übertreiben wir unsere Heldentaten, um selber besser dazustehen. Das ist auch nicht immer so ganz richtig, ne? Tja, und so mancher denkt, wenn ich doch nur auch so ein Auto hätte, mit dieser Frau oder diesem Mann käme ich viel besser klar. Der andere hat es viel besser. Auch ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich denke, wenn ich nur dieses oder jenes hätte, dann ginge es mir viel besser. Habt ihr euch irgendwo wiedererkannt? Die Gesetze sind ein Spiegel, in dem sich die ganze Menschheit von ihrer üblen Seite betrachten kann. Aber warum bricht man sie? Weil man sich etwas erhofft. Es geht in der Regel um Beziehungen und Geld, um Erfüllung und Lebensbedingungen. Man möchte leben. Eine andere Form der Suche nach dem Leben ist nicht so direkt in der Bibel notiert. Viele Menschen brauchen, um zu spüren, dass sie leben, den besonderen Kick. Sie suchen die eigenen Grenzen, gehen bis zur Schmerzgrenze und darüber hinaus. Manches ist absolut in Ordnung, manches eher grenzwertig, manches krankhaft und manches einfach nur furchtbar. Sport zu treiben ist völlig in Ordnung und gesund und lebensverlängernd. In einer Welt, in der die meisten von uns für ihren Unterhalt so gut wie gar nicht mehr körperlich arbeiten müssen, ist Sport ein guter Ausgleich, der dann tatsächlich auch notwendig ist. Wenn es aber dazu führt, dass wir unseren Körper mit isolierten Nahrungsbestandteilen, Hormonen und erlaubten oder verbotenen Medikamenten aufputschen, um ein Aussehen und Leistungen zu produzieren, die über das normale, natürliche Maß hinausgehen, dann ist das Raubbau an unserer Gesundheit. Auch Schönheitsoperationen dienen nur dem Zweck, dem Vergleich mit anderen standhalten zu können, anerkannt zu sein, und so mancher erwartet davon ein besseres Leben. Also ich würde es ja nie tun. Es ist eigentlich nichts Schlimmes dabei, aber auch Selbstversuche wie Bungee-Springen sind eine Suche nach dem Kick oder extreme Sportarten wie Free-Climbing und Ähnliches. Aber warum tut man das? Um sich zu spüren, um zu leben. Manche Menschen schneiden sich mit einem Messer oder fügen sich auf andere Weise Schmerzen zu. Sie müssen Schmerz spüren, um zu wissen, dass sie leben. Sie sind krank. Und ihre Krankheit hat auch einen Namen und muss und kann behandelt werden. Viele Menschen sind suchtkrank, oft über den Weg falscher Freunde, deren Anerkennung einem wichtig ist. Egal, ob stofflich oder psychisch, Süchtige nehmen wissentlich in Kauf, sich und ihren Körper und oft genug noch andere dazu zu ruinieren für einen Augenblick des Vergessens, der vermeintlichen Seligkeit, des vermeintlichen Glücks, und können aus eigener Kraft nicht mehr heraus, weil sich der vergiftete Stoffwechsel verselbstständigt hat. Furchtbar und verbrecherisch ist es, wenn jemand für sein eigenes Erleben das Unglück des anderen braucht, ihn dafür meint, quälen und foltern oder sogar töten zu müssen. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie wollen alle leben, sich spüren und ohne Maß und Grenzen leben. Selbst Selbstmörder wollen eigentlich nur leben. Jeder Versuch ist ein verzweifelter Hilfeschrei auf der Suche nach dem Leben, das man völlig aus den Augen verloren hat. Viel zu viele Versuche gelingen. In der Bibel gibt es auch Beispiele für die Suche nach dem Leben. Es fängt bei Adam und Eva an, 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Was hatte der Teufel versprochen? Vers 4 und 5. Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also nicht nur kein Tod, sondern ein noch viel besseres Leben. Fortan wird gesündigt in allen Facetten, die man sich nur vorstellen kann, und immer auf der Suche nach dem Leben. Es geht sogar so weit, dass es Gott reute, überhaupt Menschen gemacht zu haben, und er das Leben auf der Erde fast völlig vernichtete. Aber die Sünde lebte weiter in den Nachkommen Noahs. Es gab nur einen Ausweg, sie aus der Welt zu schaffen. Und dazu komme ich später noch. Wir kennen alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Warum hat sich der jüngere Sohn sein Erbteil auszahlen lassen? Er wollte leben, beziehungsweise das tun, was er für das Leben hielt. Das klappte ganz gut, solange er genug Geld hatte. Ich bin sehr dankbar für seine Umkehr. Es hätte auch anders ausgehen können. Er hätte, wenn man es auf heute überträgt, in die Drogenszene und damit in die sogenannte Beschaffungskriminalität abrutschen können. Er hätte in die Prostitution gehen oder Mädchenhandel betreiben können. Aber er ist eigentlich sozial rechtschaffen geblieben. Und er ist umgekehrt. Und warum war der andere Sohn sauer? Weil er wie ein Arbeiter auf Lohn hoffte und dachte, dass der Vater ihm das Leben vorenthalten hätte. Dabei war er doch der Sohn, der Alleinerbe. Es war doch alles schon seins. Und er hatte allen Grund zur Freude, aber das musste er auch erstmal erkennen. Manchmal sind wir halt betriebsblind für das Glück, das wir schon haben. Jetzt verändern wir einmal unseren Blickwinkel. Sehen wir auf Jesus. Lasst uns einmal Matthäus 4 aufschlagen. Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Gehen wir mal zum ersten zurück. Lassen wir es einmal dahingestellt sein, ob das Fasten eine Schwächung oder eine Stärkung ist. Was veranlasste den Teufel, Jesus in dieser Art zu versuchen? Wir wissen gut, wozu es dienen soll. Jesus sollte als Erlöser untauglich gemacht werden und Gott wegen der Unerfüllbarkeit des Gesetzes vor dem Universum und allen Engeln als ungerecht und selbstherrlich geoutet werden. Auch das Mittel ist uns klar. Mit dem Zweifel an der Gottessohnschaft Jesu sollte Jesus provoziert werden, unüberlegt zu handeln. Aber was gab dem Teufel die Veranlassung oder sogar Hoffnung, um dieses Wort einmal etwas zweckentfremdet zu gebrauchen, dass er mit seiner Masche bei Jesus Erfolg haben könnte? Das ist seine langjährige Erfahrung als Widersacher und Versucher. Von Anfang an war er erfolgreich. Die Menschen hatten und haben, seit der Tod auf die Erde gekommen ist, einen unstillbaren Lebenshunger. Egal, ob es sich um Schönheit, Sex, Reichtum oder Macht handelte, an irgendeiner Stelle ist jeder Mensch versuchbar. Und je älter die Menschheit wurde, desto schwächer wurde auch der Widerstand. Es gibt Stimmen, die sagen, dass Verrat keine Sache des Charakters sei, sondern nur die des Preises. Satan versteht es, die niederen Instinkte und die Gier hervorzulocken und für sich zu nutzen. Mit dem Brot, so stelle ich es mir vor, kann alles gemeint sein, was wir haben. Ich habe im Altersheim eine Dame getroffen, die im Krieg beinahe verhungert wäre. Noch Jahrzehnte danach, in der Sicherheit des teuren Seniorenstifts, hortete sie Lebensmittel und versteckte sie in den Schränken. Wir mussten die Schränke immer wieder durchforsten, damit sich nichts Verdorbenes und Verschimmeltes anhäufen konnte. Ab einem bestimmten Stadium des Hungerns setzt der Verstand einfach aus. Es geht ums nackte Überleben. Aber ich denke, es geht hier um mehr als nur ums Essen. Vielleicht tatsächlich um alles, was wir haben, beziehungsweise haben wollen, um das Materielle. Und Jesus setzt in seiner Antwort diesem Materiellen das Geistliche entgegen. Mit der Tempelzinne verbinde ich Gottes Verhältnis zu mir und meines zu Gott. Ich habe lange überlegt, was für eine Versuchung es sein soll, von der Tempelzinne zu springen. Das kann mich überhaupt nicht locken. Gut, in meinen Träumen fand ich es schon angenehm, mit meinem roten Ball unter dem Arm fliegen zu können. Aber in der Realität? Kann es sein, dass wer Gott als Beschützer versucht, nicht wirklich den Schutz sucht, sondern Gott nur als Dienstleister für seine Wunscherfüllung benutzen will? Dann könnte es in der Tat auch für mich eine Versuchung darstellen, wenn ich, wie im Märchen von der Fee, mir einfach meine Wünsche erfüllen lassen könnte. Gott sozusagen als Selbstbedienungsautomat und universelles Transportmittel. Dem setzt Jesus entgegen, dass sich Gott nicht versuchen lassen wird, sondern dass er souverän ist. Mit der falschen Anbetung stellt man Gott an sich in Frage. Satan zeigt nun, worauf es ihm wirklich ankommt. Da kommt er wieder auf das Mittel zurück, mit dem er schon im Paradies erfolgreich war. Er verspricht Leben. Leben pur, mit allem, was dazugehört. Schönheit, Reichtum, Anerkennung, Macht. Macht über Einzelne oder über Nationen. Und in dem Wissen, dass er für die Menschen sterben musste, kann ich mir vorstellen, dass diese Alternative selbst für Jesus verlockend gewesen sein könnte. Aber Jesus wusste, dass das Leben stärker ist als der Tod, solange er seiner Bestimmung folgt. Im anderen Fall hätte der Tod das Leben bezwungen. Jesus war und ist der Weg zur Überwindung der Sünde. Nur durch seinen Stellvertretertod und die bedingungslose Hingabe an ihn kann die Sünde einst völlig ausgerottet werden. Der Erlösungsplan ist perfekt. Gott allein ist der Herr über Leben und Tod. Nicht nur über ewiges Leben und ewigen Tod, sondern auch in diesem Leben. Wenn irgendetwas oder irgendjemand verspricht, Leben verspricht, dann glaubt es nicht. Gott ist das Leben. Er hat alles erschaffen, was lebt. Wir selbst sind das beste Beispiel dafür. Wer von euch kann töten? Im Prinzip kann jedes irdische Leben eines anderen Lebewesens auf dieser Erde auslöschen. Auch ich habe schon eine Menge Fliegen und Mücken erschlagen. Aber wer kann Totes zu Leben erwecken? Wer kann Leben schaffen? Und wenn ich mich noch so anstrenge, ich werde keine meiner getöteten Fliegen wieder zum Leben erwecken können. Halt doch, ein kleines bisschen hat uns Gott davon abgegeben, als er uns den Auftrag gab, uns zu vermehren. Auch wir können Leben schaffen, entweder direkt in unseren Kindern oder indirekt, indem wir anderen zu Lebenstüchtigkeit verhelfen und geistlich, indem wir das Wort des Lebens als Samen austeilen. Aber auch das ist Leben, das Gott in uns und in die ganze Schöpfung hineingelegt hat. Es kommt nicht aus uns selber, Gott hat es uns gegeben. Der Vertreter des Todes kann nicht wirkliches Leben versprechen. Er tut es zwar, aber er kann es nicht halten. Glaubt nicht, dass ihr durch irgendeine Sünde erfüllter werdet, dass euch zum Beispiel Reichtum glücklicher macht. Glaubt nicht, dass mehr Sex oder wildere Praktiken befriedigender wären und glaubt nicht, dass künstliche Schönheit oder Macht euch mehr Anerkennung und Leben verschaffen. Vor allem glaubt nicht, dass euch Gott das Leben vorenthalten möchte oder dass ihr durch das Halten der Gebote etwas verpasst oder dass euch die Gesetze das Leben vorenthalten. Gott will, dass wir leben. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er stirbt, den ewigen Tod überwindet und wir leben. Wir sind seine Kinder und Erben. In Johannes 5, Vers 24 steht, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Gott, der Herr, ist der Schöpfer des Lebens, ist die Quelle des Lebens. Er kann und will es uns geben, jetzt und in Ewigkeit. Dazu gibt es noch viele Texte, zum Beispiel Jesaja 18, Vers 32. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Oder Habakuk 2, Vers 4. Siehe, wer halsstarrig ist, wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Malachi 3, Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Na, wenn das nicht ein Ausdruck für die pure Lebensfreude ist? Einer der berühmtesten Verse, ich denke, dass ihn alle auswendig kennen, ist Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Matthäus 6, Vers 25 bis 34 handelt vom jetzigen Leben. Da sagt Jesus, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ich kürze ab und gehe gleich zu Vers 32. Denn euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. In 2. Korinther 9 geht es um Sammeln. In Vers 8 heißt es dann, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Und in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie, also die Schafe, also wir, das Leben und volle Genüge haben. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen, aber ich glaube, wir haben verstanden, was das Wort Gottes uns da sagen will. Wir sollen leben, Gott möchte, dass wir leben. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir uns darauf einlassen, werden wir das Leben und volle Genüge haben. Amen. Wir singen jetzt das Lied Nummer 329.